Eine echte Nummer 5, der wahrlich über so manche Scherbe in seinem Leben gelaufen ist, einer, der Teil des Sommermärchens war, der Kritiker hatte, mehrmals am Boden lag und immer wieder aufgestanden ist. Bodenständigkeit, Einstellung, Kämpferherz und Ehrlichkeit zu sich selbst haben sie verstummen lassen und ihn für mich zu einer Bundesliga-Legende gemacht. Er war 15 Jahre lang Profi, Führungsspieler, einer, den man sich in seinem Team gewünscht hätte und gegen den man nicht unbedingt spielen wollte. Der über den Tellerrand geguckt, sich die Moralfrage gestellt hat und sagt, dass man keine Dankbarkeit erwarten darf. Lieber Jens Nowotny, sei ganz herzlich begrüßt in meinem Podcast Hungriges Herz und ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ich grüße dich. Wo sehe ich dich denn gerade ganz entspannt?
Doch. Zu Hause in einem Büroraum, so wie es vieles heutzutage ist beim Homework oder wie man das so schön sagt. Ja. Aber gut, ich bin eh öfters zu Hause, insofern bin jetzt nicht so 8:05 am Arbeiten, sondern eher alles am Laptop, Handy, was weiß ich, Telefonanrufe und was man so machen kann.
Das zweite Leben sozusagen. Genau. Oder die nächste Etappe. Ja, wie haben wir zueinander gefunden? Wir haben uns kurz einmal für die Hörer und Hörer zurückgespult 2018 in Köln auf einer Benefizgala kennengelernt. Und mir ist da jetzt mal abgesehen davon, dass es für mich eh bei der Recherche zu dir eine große Zeitreise war. So viele Jahre trennen uns beide nicht. Und es war eine ganz tolle Zeitreise in die Bundesliga-Vergangenheit und in zwei Jahrzehnte. Und in Köln passte das Bild, was ich von Jens Nowotny sozusagen aus dem Fernsehen, aus den Stadien hatte, super rein. Du warst ganz locker, liefst mit einem Spendentopf sozusagen durch die Gegend in ganz legerer Kleidung. Das passt ganz gut mit dem 8:05 sozusagen. Und während andere sehr, sehr rausgebügelt waren. Und da habe ich mir so gedacht, ja Mensch, Felix, genau. Und das war sozusagen unsere Begegnung. Ja, und jetzt haben wir zueinander gefunden. Du hast sofort Ja gesagt. Und ich habe mich an die alten Stadien erinnert, an die Eintrittspreise bei deinem Debütspiel in der Bundesliga. Damals waren es noch 10 Mark in der Ostkurve im Volksparkstadion. Da kommen wir noch dazu. Und es war einfach schön. Und wenn man sich mit einem Kind der Bundesliga beschäftigt, dann ist es, nachdem du in zwei Jahrzehnten tragende Rollen innehattest, nicht so ganz einfach, eine Gliederung vorzunehmen. Lieber Jens, ich habe sozusagen vor und danach einmal eingeteilt, dein Leben als Fußballer und das Leben danach. Und würde mit dir, ja wow, es ist fast 30 Jahre her, tatsächlich mal anfangen, in 1992, der 18-jährige Jens, in 1992. KSC, erster Profivertrag, du bist ein Badener Jung. Und warst da aber auch schon auf dem Radar anderer Vereine, wie sich später rausstellt. Also so ganz, wie man heute denn meint, KSC sozusagen war das Ding, so ganz stimmt das ja nicht. Du hättest durchaus auch schon woanders landen können, ne? Wenn man so Interesse sich anguckt.
Ja, war früher also schon klar. Der typische Werdegang, den ich jetzt hatte, den hat wahrscheinlich heutzutage kaum einer mehr. Ja. Bei mir war das so, kleiner Verein, ganz kleiner Verein angefangen. Dann schon mit 14, 15 Jugendnationalspieler geworden. Da taucht man ja eigentlich auf dem Radar auf. Mhm. Spätestens, wenn du da heutzutage spielst, wirst du geholt von den großen Bundesliga-Vereinen und bist da auf dem Zettel und die werben um dich. Aber ich bin damals nicht zum KSC gegangen, sondern zur SG Friedrichsthal-Blankenloch.
Ja.
Es war eine überragende Zeit. Die Mannschaft, die hat, bis heute haben wir da Kontakt. Und unsere Eltern, die gehen heute noch, wenn sie denn dürfen, kegeln zusammen. Und dann bin ich erst zum KSC gegangen, in der B-Jugend, A-Jugend und bin dann auch dann zum Profi geworden. Aber klar, als Jugendnationalspieler und dann noch 18-jährig, dann bist du schon auf dem Zettel von dem einen oder anderen Profiverein. Ja. Aber das war trotzdem noch ein bisschen weit weg.
Ja.
Karlsruhe hat auch alles gepasst. Die Mannschaft war genauso Toll war ein super Zusammenhalt. Winnie Schäfer hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Kali Rühl, Schmieder, der Präsident, also die Frau Bigging, die Waschfrau, der Hussein, der Zeugwart, der Bussi, der Busfahrer typischerweise.
Ja.
Also das war wirklich eine große Familie.
Ja, ihr wart wirklich eine Familie. Das ist auch dieses Gefühl. Und ihr wart ja eigentlich, wenn ich das Wort mal benutzen darf, vorwegnehmen darf, das wird die Schalker, werden das ein bisschen wahrscheinlich jetzt irritieren, aber ich sag's einfach, ihr wart ja für mich persönlich so die Eurofighter, die ersten Eurofighter an der Stelle. Einfach nur mal, um diese Analogie zu haben. Aber was meinte ich mit anderer Verein? Du hast ja später, wir kommen ja noch zu den beiden großen Clubs sozusagen, bei denen du gewesen bist. Und in dem Fall auch logischerweise zu Leverkusen und der Zeit. Und später hast du festgestellt, wie der Michael Reschke dir ein Buch zeigte, wo doch schon sehr protokolliert dein Name und ich meine, der, korrigiere mich, von Carsten Ramelow auch auftauchte, dass ihr da sehr
Ja.
früh auf dem Radar wart, ne? Ja.
Ja, Kalle und ich, also mit Kalle bin ich befreundet, wir treffen uns auch noch Corona-bedingt natürlich, ist ja
Ja.
immer so eine Sache, aber regelmäßig. Und nach dem Training hat uns Michael Reschke mal damals noch Chef-Scout ins Büro geholt und hat gesagt, komm, ich möchte euch mal was zeigen. Hat von jedem wirklich so einen Aktenordner gehabt mit allen möglichen Spielen, Werten und was weiß ich auch immer von. Ich glaube, da waren wir 16
Ja.
und waren da schon auf dem Zettel drauf. Aber es ist dann erst später so gekommen. Aber ja, war nicht unerfolgreich, ohne den Titel erreicht zu haben.
Ja.
War es auch eine tolle Zeit in Leverkusen.
Absolut. Sag mal, Winnie Schäfer hast du angesprochen, einer deiner Förderer, wenn man das so sagen darf, einer der deinen langen Wegbegleiter. Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du 92 in Hamburg dein Debüt gegeben. Und im Mai 92 und kurz danach, die Bundesliga hatte damals noch 20 Teams, habt ihr am letzten Spieltag den FC Bayern geputzt und hattet im November 93 denn das Wunder vom Wildpark. Und ich war da so ein bisschen irritiert, weil du da nicht im Kader warst und du magst die Irritation lösen, weil im Grunde genommen in der Saison selber hattest du schon deutlich viele Einsätze. Man kann eigentlich sagen, mit 29 Einsätzen würde ich mal sagen, eigentlich Stammspieler. Und war es denn ab dem Viertelfinale gegen Porto, gegen Boavista Porto, denn voll mit im Boot? Wieso warst du denn beim Wunder von Wildpark nicht dabei?
Ja, kurz vorher hatten wir ein Spiel in Mönchengladbach und da hatte ich mir den Mittelfuß gebrochen.
Ah, okay. Das habe ich. Ja, gut, das erklärt sich.
Und dann nach dem Spiel, ja, Valencia oder davor, nee, ich glaube, oder war es danach, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, kam dann der Eddie zu mir und hat gesagt: Ja, gut, solange du nicht fit bist, machen wir halt weiter.
Ja.
Und dann wurde ich halt
Versprechen
fit und
gehalten.
ja, genau, zumindest Boavista und leider Salzburg sind wir dann ausgeschieden.
Ja.
Aber ja, war natürlich eine ganz tolle Phase. Mein so ein Spiel, das ist unvergessen im Wildpark. Das ist absolut. Und Eddie, der hätte wirklich in die Richtung eigenes Tor schießen können, wäre er vorne
Ja.
noch reingegangen in dem Tag. Das war ja wirklich genial. Und der haut seinem immer noch die Gänsehaut. Eiskalt drauf, wenn man das sieht oder wenn man es auch nur hört, wie
Absolut.
der Kommentator da
Absolut. Ja, also es
brüllt.
ist ganz genau, wenn du, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, Dahlmann war damals der Reporter,
Ja,
Kommentator und
genau.
dass sie genau, und ihr habt deutschlandweit da, also ja, ich will es mal auch immer einfach, ich habe es ja schon auch angekündigt und an dieser Stelle passt das ganz gut und du hast es auch mit Euro-Eddy und deinen Kollegen und so weiter schon gut bezeichnet. Ihr habt damals, es gab es ja immer mal wieder, aber so vergleichbar weiß ich gar nicht. Ihr habt so viele Sympathien gewonnen und egal von welcher Mannschaft man selber damals Fan gewesen ist, ich war 13 Jahre jung und hab das alles gerne auf Sat.1 geguckt und das war völlig egal. Ihr habt die Herzen da erstürmt. Und ja, dann warst du ab Boavista im Einsatz, im defensiven Mittelfeld, dann, wenn ich richtig gesehen habe, dann zurück in die Innenverteidigung sozusagen. Und bist dann in dieser Phase auf drei Positionen eingesetzt worden: defensives Mittelfeld, Innenverteidigung und auch noch der klassische Libero, deswegen auch die für mich die eine der personifizierten Nummer 5s. Heute kennen das ja die Jungen unter uns gar nicht mehr, was es eigentlich bedeutet, ein Libero zu sein. Ihr wart auch sehr offensiv damals ausgerichtet mit 3-5-2, ne? Tatsächlich.
Ja, wobei das ist natürlich immer auch der Mannschaft an sich geschuldet. Ne? Je nachdem, wie man, der Winfried Schäfer, Winnie war jetzt nie einer, der taktisch defensiv spielen hat lassen, sondern für ihn war immer die Emotion wichtig, nach vorne spielen.
Ja.
Die Spieler, die dann auch da waren, egal ob es jetzt mit Scholl in der ersten Saison noch war oder dann später mit Kiriakow oder mit Icke, das waren alles so halt Freigeister und
Ja.
die haben schon unser Spiel geprägt irgendwo.
Ja. Negativer Höhepunkt, so dann so liegt dann auch quasi der Höhenflug mit dem, denn doch auch im Profigeschäft. Wir kommen da sicherlich noch ein paar Mal mehr zu. Ich habe das im Intro ein bisschen angedeutet. Du warst immer einer der, finde ich persönlich, das mögen andere anders sehen, das ist uns beiden jetzt auch egal an der Stelle, positiv egal, immer sich auch für vieles mehr interessiert hat und auch ein bisschen mehr in die Tiefe, so möchte ich meinen. Und 96 hattet ihr da tatsächlich einen negativen Punkt. Ihr kamt zurück von der Pokalniederlage gegen den FCK und seid dort zurück beleidigt worden, mit faulen Eiern beschmissen worden. Und da darf ich dich einmal zitieren. Das fand ich damals schon schizophren. Und das war damals schon auch ein Spiegel der Gesellschaft und ist heute teilweise nicht anders. Das war offensichtlich sehr frustrierend auch.
Ja, vor allen Dingen, weil du ja von den eigenen Fans beleidigt
Ja.
wurdest und beschimpft wurdest. Und ich kann immer noch damit leben, obwohl Kopfschütteln damit leben, wenn ich als Leverkusener Spieler von Köln beleidigt werde oder auch mit faulen Eiern beworfen werde. Alles okay, kann man alles nachvollziehen in der Emotion.
Ja.
Aber die eigene Mannschaft so zu beleidigen, weil sie 1:0 verloren hat bei einem Pokalendspiel gegen Kaiserslautern, puh, yo. Aber sagen wir es anders, ne? Das hat mich dann auch schon geprägt, weil ich war ja dann relativ jung und habe das mitbekommen, dass der Erfolg und der Misserfolg beides auch in den eigenen Reihen, ja, das eine, der Roland Koch hat es uns mal so gesagt, oder der Christoph Daum in Verbindung,
Ja.
das Kuriose ist, wenn du gewinnst, darfst du nicht feiern. Und wenn du verlierst, darfst du nicht zu lange trauern, weil es geht immer weiter, immer weiter. Und das ist heute natürlich noch schneller wie damals, weil Pokalendspiel für Karlsruhe damals war das letzte Spiel
Ja.
in der Saison, war ja nach der Saison. Und es blieb halt dann haften.
Ja.
Sowas bleibt haften und zwar bis zur Vorbereitung.
Ja, muss
Und
auch
das.
sagen, also ich kann das auch total nachvollziehen, jetzt auch gar nicht, weil wir beide miteinander sprechen, sondern bei der Recherche habe ich auch gedacht, ja, recht hat er. Es muss ja auch so, man muss es ja so einordnen, dass die Zeit, ihr wart ja wirklich auch Himmelsstürmer. Es war ja nicht aus KSC-Sicht zu erwarten, dass ihr im UEFA Cup so weit gekommen seid, wie ihr gekommen seid. Es war nicht zu erwarten, dass ihr im Pokalendspiel wart und. Ihr habt mit super vielen Eigengewächsen gespielt und dahin auch so die Brücke geschlagen. Hat dich das auch so 96, jetzt kommen wir ja so abrissartig, natürlich KSC könnten wir viel länger bleiben, kommen wir zur nächsten Etappe so langsam. Aber haben so diese Zeiten, du bist 92 dazugestoßen und 91 habe ich gesehen, ist Olli Kreuzer gewechselt, 92 Scholl gewechselt, Oliver Kahn 94 gewechselt, Sternkopf 95 gewechselt, Tarnath 97, Thorsten Fink 97. Nun haben wir nur die FC Bayern-Wechsel rausgenommen. Hat das was auch mit dir gemacht, so in der Gesamtheit? Jetzt mal abgesehen von Talent und was du auf die Platte gebracht hast, hat das auch was mit dir gemacht?
Es hat halt gezeigt, dass Fußball, wenn er erfolgreich ist und nicht, ist ja die große Diskussion jetzt mit Mönchengladbach, Dortmund heute mit Rose, wenn du nicht bei Bayern München spielst, also wenn du bei Bayern München spielst und hast Erfolg, dann war es das. Punkt. Wenn du bei Mönchengladbach, bei Dortmund, bei Leverkusen spielst und hast Erfolg, dann wird die Mannschaft auseinandergepflückt. Weil dann kommen die richtig großen Vereine und machen Angebote und du gehst halt dann ja, weiter oder wenn du Bock hast, klar.
Ja.
Aber für mich war eigentlich das Wichtige damals zu sehen, ja, wir haben eine tolle Mannschaft und obwohl so viele Abgänge waren und so viele namhafte und tolle Abgänge waren,
Ja.
hat Willi Schäfer dann trotzdem immer wieder verstanden, so einen Mannschaftsgeist zu entwickeln, der für die erste Liga, sag mal, gereicht hat. Wir waren ja keine großen Namen, weil die großen Namen oder die Spieler, die namhaften Spieler wurden ja erst groß bei Bayern,
Absolut,
sage ich jetzt mal
absolut.
so.
Ganz genau.
Und deswegen, das hat es halt gezeigt. Mein Fußball ist vergänglich,
Ja.
der Ruhm von gestern, ne, bla.
Ja.
Deshalb musst du dich auf das Hier und auf das Jetzt konzentrieren. Und das hat es dann für mich dann auch ausgemacht. Ich habe mich super wohl gefühlt in Karlsruhe und es war richtig toll. Und ja, deswegen für
Hat
mich
dir
war
das
das was.
manchmal, wehgetan, dass du, ja, wir sind jetzt sozusagen ja da angekommen, denn dein Wechsel 96 zu Bayer 04 Leverkusen und in den Folgejahren ist es ja so schön, die Zeit beim KSC war relativ schnell in so andere Richtungen gegangen. Ich überspringe sicherlich das eine oder andere Jahr und es gab das KSC 2000-Projekt und die jüngste Geschichte ist dann bekannt, dass mit drohender Insolvenz und mit entsprechenden Abstiegen und so weiter der Club wirklich so am Rande stand. Heute Gott sei Dank sich in der zweiten Bundesliga wieder ein bisschen erholt hat. Hat dir das richtig wehgetan? Hat dich das berührt, im Nachgang auch so zu sehen, wie ja alle von Bord gegangen sind, möchte ich mal meinen, und inklusive ja auch Nils Schäfer später und der KSC so einen Weg genommen hat?
Ja, natürlich. Es ist irgendwie schade, wenn das dann so, wenn man so schmerzhaft lernen muss. Es gibt, also ich bin jemand, der in Phrasen und in Bauernschleue-Weisheiten so ein bisschen lebt. Deshalb, im Erfolg macht man die größten Fehler. Das hat damals, für mich war das unfassbar, aber man hat sich da in der Situation nicht damit beschäftigt. Aber als man erfahren hat, dass die Haupttribüne so viel gekostet hat in Karlsruhe nach dem Umbau wie das komplette Nürnberger Stadion, und das Nürnberger Stadion ist ja ein Schmuckkästchen, dann hast du, jo, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber klar, wenn du in der Euphorie bist, dann machst du vielleicht die eine oder andere Entscheidung und andere Kopfschütteln sagen wir, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Das Geld hättest du besser investieren können. Und ja, als ich 96 dann den Wechsel vor mir hatte, war ja noch im letzten Spiel, hatten wir mit Karlsruhe gegen Stuttgart in Stuttgart gespielt. Ich hatte relativ früh eine gelb-rote Karte gekriegt und war dann draußen mit dem Winnie Schäfer, der auch verbannt wurde von der Trainerbank, im Durchgang gestanden. Und Leverkusen hatte ja das Spiel gegen Kaiserslautern, wo sie auch fast abgestiegen
Richtig.
wären. Und
Yes.
es sind alles solche Erlebnisse, die behält man im Kopf.
Ja.
Die haben einen dann auch geprägt, wie schnell das es vorbei sein kann mit den
Ja.
Träumen.
Ja.
War ja auch oft verletzt und hat mich dann durchaus wieder auf den Boden zurückgeholt.
Sag mal, KSC können wir natürlich nicht verlassen ohne die alten Weggefährten, außer Winnie Schäfer und auch natürlich, du hast es gerade schönerweise skizziert, das familiäre Bild. Aus dem Spielerbereich, wer sind so die du am, ja, ich sag mal, am tiefsten, ein Stück weit auch am innigsten in Erinnerung hast, weil sie dich begleitet haben, weil man guten Bezug zueinander hatte, voneinander gelernt hat. Wer sind da so die Weggefährten, die dir spontan auf jeden Fall sofort einfallen?
Ja, ideologischer, größter Name, sage ich jetzt mal. Aber wenn du das überlegst, ich habe gespielt mit denen, was ich gerade schon erzählt habe, mit denen, die nach München gegangen sind. Aber für mich als junger Spieler war mit Oliver Kreuzer, der gewechselt ist, bevor ich Profi wurde. Aber mit dem habe ich mein erstes Abendessen gehabt, mit meinem Onkel zusammen. Der kannte den schon. Und der hat mir so ein bisschen, ja, was erzählt über den Profifußball. Aber für mich prägend war natürlich Wolfgang Rolf, ganz klar. Bin ich halt auch heute noch befreundet, bin im Austausch mit ihm. Klaus Reitmeier,
Ja,
Weltklasse, aber
Traumelf, deine
ja,
Traumelf,
aber genauso Burkhard Reich, Gunter Metz, Eberhard
sozusagen,
Karl, wir hatten das letzte Spiel war jetzt im Wildpark
ja.
vom Umbau, da haben wir uns getroffen. Mit der Epse war da noch dann Rainer Schütterle, dieser,
Ja.
also
Es muss hoch emotional gewesen sein, glaube ich, der Abschied vom Wildpark, ne?
absolut, weil wir, und das ist das Schöne, und daran erkenne ich eigentlich immer, dass du als Spieler innerhalb des Teams nicht so viel falsch gemacht hast. Ob es jetzt der Matthias Fritz war, den ich ja auf der Tribüne dort getroffen habe, da haben wir uns gebegrüßt, umarmt, und es war Also wie wenn es, wie wieder von früher.
Ja.
Es ist einfach, in Russland habe ich zufällig einen Valery Schmarow getroffen.
Ja,
Ey, das
ja.
war so herzlich, oder mit dem Kiki. Das ist sensationell, Slaven Village.
Ja.
Also da kannst du eigentlich durch die Bank weg die Truppe nochmal ja, durchgehen, und du findest immer bei irgendjemandem oder bei jedem findest du immer irgendetwas, was du mitgenommen hast.
Ja, toll. Ihr wart wirklich, wirklich eine tolle Truppe. Und du hast ihn Gott sei Dank angesprochen. Und ich habe es auch, das war jetzt nicht ganz zufällig, dass ich nach den Weggefährten gefragt habe. Ich möchte KSC einmal abschließen mit dem, was ich mal von Wolfgang Rolf über dich gelesen habe. Und das könnte fast wie so eine Nachricht, wie so ein Brief sein. Als ich 1991 im Herbst meiner Karriere nach Karlsruhe kam, traf ich dort auf den jungen Jens Nowotny. Er war mein Zimmerpartner bei Auswärtsfahrten und hat interessiert zugehört, wenn ich ihm von meiner langen Karriere erzählt habe. So konnte ich ihm zu Beginn seiner Laufbahn so manchen Tipp und Ratschlag geben. Jens galt damals als Riesentalent und wurde beim KSC aufgrund seiner Zweikampfstärke, seines Einsatzwillens, seiner Schnelligkeit schnell Stammspieler. Für mich zählt er zu den besten Innenverteidigern, die wir in den letzten Jahrzehnten in der Bundesliga hatten. Im Jahr 2000 haben sich unsere Wege in Leverkusen wieder getroffen, als ich Dortmunder Berti Vogts Co-Trainer wurde und Jens in der legendären Bayern-Mannschaft, die 2002 fast die Champions League gewonnen hätte, unumstrittener Führungsspieler war. Er war einer der Stars der Mannschaft, ist aber immer mit beiden Beinen auf den Boden geblieben. Und in seiner Jahrhundertelf und dann auch die Frage an dich, ja, geht das nicht einfach nur runter wie Öl und macht das das einfach nicht nur stolz? Wirst du in der Innenverteidigung mit Reinhard, in dem Fall bin ich ziemlich überzeugt, dass es Alois Reinhard von Leverkusen gewesen ist, kann auf der Position eigentlich kein anderer gewesen sein.
Oder
Denn
Knut Reinhardt.
sollte Knut Reinhardt sein tatsächlich?
Ich weiß nicht.
Also
Könnte ja
das
auch sein.
kann ich, ja, okay, also nichts gegen Knut Reinhardt, aber sagen wir es mal so, Knut Reinhardt war ja Linksfuß, ne? Also, und er wird jetzt hier in dem Fall positioniert in Wolfgang Rolfs Jahrhundertelf. Oder Traumelf, rechter Innenverteidiger. Ich glaube, es war Alois Reinhardt. Rechts war es Manny Kaltz, links Gunter Metz, im Tor Uli Stein. In der Zentrale Bernd Schuster, linkes Mittelfeld, Juri Djorkaeff, Thomas von Heesen, rechtes Mittelfeld. Und dann eine Front mit Sergej Kijakov, Bum Kuncu und Toni Polster. Macht einen das nicht einfach nur stolz, so als Abschluss deiner KSC-Zeit?
Ja, absolut macht einen das stolz, aber um das auf den Wolle mal zurückzubrechen, natürlich habe ich zugehört und habe wahrscheinlich auch das ein oder andere mitgenommen, als wir uns unterhalten haben. Aber viel mehr habe ich mitgenommen, wenn wir gar nicht miteinander geredet haben, sondern als ich ihn beobachtet habe, wie er seine Rolle als Führungsspieler ausübt, wie er mit den Menschen umgeht. Und das war für mich viel, viel prägender als die Gespräche. Also
Das
das
glaube
ist
ich.
das, was du so schön sagst. Das Beste, wie du lernen kannst, ist durch Zuschauen. Und
Ja.
das ist vielleicht, ja, das war für mich das Prägendere.
Lernen vom Modell, genau. Wolfgang Rolf war für mich und dann kommen wir zu deiner Leverkusen-Zeit, zum Meilenstein 2 an der Stelle. War für mich als Zuschauer auch sinnbildlich für, wie ich manchmal dem einen oder anderen, und vielleicht kriegen wir das hier nochmal am Wickel auch, das doch gewünscht hätte. Man hat Wolfgang Rolf natürlich als Spieler in Erinnerung und man hat ihn ja vor allen Dingen auch aber dann in Bremen und bei Leverkusen in Erinnerung. Und seine Position, seine Rolle zu wissen und auch nicht darüber hinaus schießen zu wollen und Schuster bleibt bei deinen Leisten, das war immer so für mich sinnbildlich bei Wolfgang Rolf und war sehr sympathisch. Ja, du bist 1996 dann zu Bayer 04 gewechselt und bist dort vorweggenommen, 10 Jahre gewesen. Der Vertrag war ein bisschen länger eigentlich datiert. Da kommen wir noch dazu. Nimm uns doch einfach mal. Zunächst einmal, ich habe es ein bisschen in positiv und negativ an der Stelle eingeteilt. Sportlich positiv, sportlich negativ. Einmal eine Anekdote mit in der Champions League. Dennis Bergkamp. Ihr habt ja viele Champions League-Spiele gemacht und da hat dich jemand mal ehrfürchtig stehen lassen. Ist das richtig?
Ja,
Sozusagen.
aber nicht durch seine Schnelligkeit, sondern durch seine einfache Klasse. Also das
Ja.
war das Ding vom Dennis, das war überragend gegen uns, das Tor. Und ja, wenn du das heutzutage nochmal siehst, in was für einer Bewegung und in was für einer Anmut und Genauigkeit, der das gemacht hat. Und du standest nur da und du weißt ganz genau, du warst nicht zu weit weg.
Ja.
Aber du hast halt nicht damit gerechnet. Und der hat halt das gemacht und hat den Ball super über den Butti drüber gechippt. Es war an dem Tag überragend. Es war zwar nicht das schönste Tor, weil das Zoltán Sebeskén hat natürlich auch ein tolles Tor geschossen. Ein Hammer rechts oben rein. Aber ja, also das Ding, das bleibt ewig in Erinnerung. Und das sind so Gemeinsamkeiten dann auch mit dem Carsten Ramelow, weil wir auch in der Situation da zusammen waren und hatten ihn eigentlich, den Dennis Bergkamp, ja,
Im
eigentlich
Griff.
in der Zange und
Ja.
trotzdem haben wir ihn gekriegt.
Ja.
Ja. Das ist ja das Schöne, dass man immer wieder auf den Boden zurückgeholt wird und gesagt hat, es
Ja.
gibt halt doch mal Tage oder es gibt halt immer mal jemand, der ist doch besser als
Genau,
du.
so die viel zitierte individuelle Klasse. Ich habe bewusst mit Highlights wollte ich anfangen, sportlich. Bayern 04 war nicht immer Highlight und auch nicht immer nur schön sozusagen und ist auch vielleicht nicht so ganz so schön oder bestimmt nicht so ganz so schön geendet. Sportlich seid ihr, wart ihr unheimlich gut unterwegs. Ihr seid viermal Zweiter geworden in der Bundesliga. Ihr wart im Champions League-Finale unterwegs. Pokalfinale nicht zu vergessen. Und du hattest damals, habe ich Kalli Kallmund quasi sozusagen zitiert, gelesen, 26-jährig klopfte es an die Tür und er sagte, ja, damals war Jens Nowotny 100 Millionen Mark wert und es gab entsprechende Angebote und so weiter und so fort. Und ich habe ihm auf jeden Fall eine Riegel vor die Tür geschoben und du hast selber dann auch gesagt, nee, ich bleibe. Stimmt das? Gab es damals so diese Angebote in der Größenordnung, du wärst damals teuerster deutscher Spieler sowieso und weltweit einer der teuersten gewesen?
Ja, also ich habe so ein Angebot nie auf dem Tisch gesehen. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört vor allen Dingen von Rainer Kallmund.
Ja.
Da kann ich mal davon ausgehen, dass es gestimmt hat. Aber ja, es bringt ja nichts. Kallmund, Kalli hat ja auch gesagt, was bringt mir das, wenn ich einen 80-Millionen-Scheck an die Aufstellung hefte, wenn mir
Ja.
der Spieler dann fehlt? Ja.
Genau, und ihr hattet damals ja auch schon relativ früh, auch glaube ich, eben nicht nur mit Kalli, sondern auch vor allen Dingen mit Christoph Daum, hattet ihr eine Einheit geformt. Nicht zuletzt wart ihr, und ich finde eben, und habe natürlich in der Beschäftigung mit deiner Zeit in Leverkusen, klar, kommt man in Erinnerung dahin, dass es auch denn böse Zungen gegeben hat, die über diese Zeit eben von außen immer wieder sehr negativ gesprochen haben. Und trotzdem war sie sportlich ja sehr erfolgreich. Du hast gesagt auch im Nachgang, also ja, ich traue jetzt hier keinem etwas hinterher und schon gar nicht irgendeinem Titel. Und hast so sehr, so positiv über Christoph Daum gesprochen. Nimm uns da mal bitte mit. Wieso war der Förderer Christoph Daum für dich, korrigier mich bitte, so der entscheidende, glaube ich, auf Trainerbasis, Ebene, der entscheidende Wegbereiter. Er taucht immer wieder auf und er taucht wirklich
Ja.
im obersten Regal auf.
Ja, also heutzutage mit dem Abstand, mit der Erfahrung, auch mit dem, was trainertechnisch jetzt im Moment aktuell in der Bundesliga oder
Ja.
international dabei ist, gibt es vielleicht drei Trainer weltweit, wo ich sagen würde, die sind genauso innovativ, genauso vorausschauend wie Christoph. Akribisch sind bestimmt viele. Mit viel Potenzial, definitiv. Aber Christoph hat, und das ist das, woran ich die Qualität messe, Christoph Daum hat es verstanden, jeden Spieler besser zu machen. Jeden Spieler. Wir waren, als wir 96 dahin gekommen sind, das war ja so, eigentlich war er Erich Ribbeck Trainer, 96, 97 in der Saison. Dann ging Erich Ribbeck im Prinzip von heute auf morgen, wurde er geschasst. Und dann kam Christoph Daum und keiner hatte den auf dem Schirm. Und Christoph hatte uns nicht auf dem Schirm, weil wir waren acht neue Spieler. Es war abgestiegen, die Mannschaft. Und
Genau.
er hat es verstanden, innerhalb kürzester Zeit eine Einheit zu formen. Nicht, und das ist das Wichtige, nicht mit ihm, sondern wegen ihm. Weil er hat ja auch den einen oder anderen rasiert. Er hat gewisse Dinge gemacht, die man wahrscheinlich heutzutage als Führungsmangel darlegen würde, keine Ahnung.
Ja.
Aber Aber es hat funktioniert. Und
Ja.
er hat halt jeden besser, er hatte einen Plan für den Einzelnen, er hatte einen Plan für die Mannschaft.
Ja.
Und er war 24/7 für den Verein da.
Ja. Ja, das, genau das ist es. Und du hast beschrieben, dass die besten Jahre deiner Karriere gewesen sind. Das Entscheiden mit ihm stand und fiel. Mit dem heutigen Wissen, das absolut oberste Regal, das ist jetzt ein Zitat, Jens Nowotny gewesen ist. Er ist immer auf Kritik eingegangen, so sagt Jens Nowotny. Ein Riesenmotivator, hat uns möglicherweise auch mal einen vorgemacht. Auch das gehört auch dazu. Stichwort vor einem Spiel Zweikampfwerte an die Wand projiziert, obwohl ihr dachtet, ihr hattet total schlechte Zweikampfwerte. Und dann gab es eine Ran-Statistiktabelle und dann hast du anekdotisch mit einem Schmunzeln mal irgendwann gesagt, ja, möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob die frisiert war, aber auf jeden Fall hat sie gepusht.
Ja.
Und er war immer der Erste und der Letzte, der ging. Und jeden Spieler besser gemacht. Später gab es dieses jeden Spieler besser machen wollen, auch nochmal von einem anderen Trainer, als nicht nur Slogan, sondern auch als Umsetzung. Da kommen wir noch zu. Leverkusen rückblickend, sportlich. Du hast denn, ihr wart 2000, kurz vom deutschen Meistertitel. Die Geschichte ist, glaube ich, jedem bekannt. Mai 2000, eigentlich war alles klar. 3 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Ihr seid nach Unterhaching gefahren und habt dort 2-0 verloren. Und dieser Sommer ist denn ja auch noch mit Daums Affäre Richtung Bundestrainerdasein und so weiter geendet oder quasi im negativen Sinne geendet. Wie hast du in Erinnerung so 2000 und wir kommen auch gleich zu 2002? Naja, also du hast mal gesagt, das hat euch damals nicht so beschäftigt, weil es war angesagt, aufstehen, weitermachen. Bist mit Kalli zurückgefahren von Haching nach Leverkusen zum Live-Interview. Ihr habt nebeneinander im Auto gesessen und geschwiegen. Der Rest der Mannschaft saß im Flieger und dann kam die Sache mit Daum. Und so rückblickend ist das, was ist dieses Jahr 2000 für dich an der Stelle?
Ja, natürlich eine verpasste Chance, verpasste Gelegenheit gewesen. Wir waren als Mannschaft anscheinend nicht reif genug, um das Ding runterzuspielen. Andere würden sagen, ja, so läuft Fußball, ne? Michael
Ja.
Ballack, der ein Jahr später nach Bayern geht, der macht das Eigentor. Das, was Christoph Daum sich da überlegt hat, hat nicht gegriffen. Wir waren im
Ja.
Zweikampf nicht drin und Haching, ich sage jetzt mal so, hat zwei Chancen, macht zwei Tore und ein Jahr später steigen sie ab, ein Jahr später steigen sie wieder ab und jo,
Ja.
so kann es laufen. Die wären auch, denen wäre auch lieber gewesen, die hätten damals gegen uns unentschieden gespielt oder verloren und
Ja.
wären dann vielleicht 2 Jahre länger in der Bundesliga gewesen. Aber es war kein Wunschkonzert und es lief halt alles in dem Tag entgegen unserer Möglichkeit zu gewinnen. Und ja, es ist schade, es war traurig, klar,
Ja.
aber hätte sich jetzt, oder im Nachhinein kann man es ja nicht mehr ändern.
Und die Häme, die ihr damals kassiert habt, also ich habe ja durchaus mal in einem Halbsatz gelesen, dass du gesagt hast, also naja, so Stichwort Stefan Effenberg und die Häme, die er danach verteilt hat, da muss das Zeug schon von riesengroßer Charakterstärke, natürlich jetzt in ganz starken Anführungszeichen gesprochen. Wie ist das
Ja.
so damals für euch gewesen? Es muss, ja.
Ja, das zeugt ja ist in dem Fall von richtiger Größe, dass man, wenn jemand so am Boden liegt, da noch drauf tritt und vielleicht sich noch zweimal zwei Pirouetten dreht und
Ja.
einen auch wichtig macht. Ja,
Ist man
für
sich da mal
ihn,
begegnet später? Mal wieder
ja,
irgendwie?
aber ja,
Das ist es
da,
gewesen.
also so wie er jetzt in der Emotion was herausgesagt hat oder ich danach gesagt habe, auf das Ganze verzichten, auf das Gelaber. Das ist dann auch vergessen. Ich meine, wenn wir uns jetzt heute treffen würden, würden wir auch über Gott und die Welt reden.
Ja.
Damals, okay, letztendlich, wir haben es ja vergeigt und nicht er.
Ja.
Also ist die Enttäuschung ja eher auf unserer Seite.
Ja.
Das dann, also wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht sorgen. Das ist ja auch so ein Spruch. Das stimmt ja auch. Ja. Es
Ja.
ist halt doof. Ich bin halt anders vom Charaktertyp her. Ich würde sowas nie machen. War aber auch nie in der Lage, dass ich jetzt sagen kann, oh, jetzt haben wir gewonnen und du verloren, du Idiot.
Ja.
Aber nimm es Willen.
Du hast
Ist halt.
Du hast ja damals noch gesagt, beziehungsweise das heißt damals, du hast gesagt, dass du nie verstanden hast. Hast du ihn heute mal gefragt, in dem Fall Christoph Daum mal gefragt, in all den Jahren später? Ich hatte ja auch am Anfang angedeutet, Benefizgala, wir kommen auch noch zu der Gala oder zu dem Grund dieser Gala auch noch zurück nachher. Hast du ihn mal mittlerweile gefragt, warum er sich gerechtfertigt hat?
Nee, also
Nee.
das war immer ein Tabuthema, ist vielleicht auch noch eins. Also da habe ich nie gefragt, weil das geht, da maße ich mir auch nicht an, irgendwie persönlich zu urteilen.
Ja.
Das Private, das hat für mich, war zwar schade, klar, dass es so gelaufen ist. Wir hätten ihn als Trainer sowieso verloren, ob es jetzt direkt so wie jetzt oder so wie es da gelaufen ist, direkt
Ja,
oder
stimmt.
halt ein halbes Jahr später oder was,
Ja.
hätten wir ihn auf jeden Fall verloren. Für ihn war es natürlich extremst bitter, schade, weil ich glaube, er hätte in der Zeit doch den einen oder anderen Denkanstoß beim DFB noch gegeben, durchaus positiv und hätte da was entwickeln können,
Ja,
absolut.
genau, richtig. Und der DFB, du hast es ja auch mit Matthias Sammer angedeutet, der brauchte ja auch in dem Fall eine ja, Frischzellenkur, wenn man das mal so sagen darf. Ja, und 2-2 seid ihr in Glasgow unterwegs gewesen, habt gegen Real Madrid im Champions-League-Finale dominierend gespielt, muss man in Erinnerung für die, die es nicht mehr wissen, auch erstmal erwähnen. Den Ausgang kennt irgendwie jeder, aber dass ihr da über das Dreifache an Chancen hattet, letztendlich, was Real Madrid im Vergleich hatte. Und du hast es verpasst, du warst verletzt, du warst oft in deinem Leben verletzt und hast trotzdem über 330 Bundesligaspiele gemacht. Nur die Bundesligaspiele wohlgemerkt gezählt. Aber du hast gesagt, das war einer deiner größten Fehler im Leben, damals zur OP schon in den USA gewesen zu sein, obwohl du erst nächsten Tag hättest operiert werden sollen. Stimmt das? Ist das wirklich so einer der größten Fehler im Leben gewesen, nicht bei der Mannschaft gewesen zu sein?
Genau, ja, also, absolut. Das war ein Riesenfehler. Wobei, das war emotional natürlich ein Riesenfehler, weil ich wäre ja gern da in Glasgow eigentlich gewesen und nicht so den typischen, wie sagt man so, den typischen Held spielen und sagen,
Ja.
boah, der muss so schnell wie möglich wieder fit werden und wieder zurück. Also, das ist alles Quatsch. Eine Woche früher oder später macht ein Bock auch nicht fett.
Ja.
Deswegen, aber den größten Fehler jetzt Leverkusen emotional auf jeden Fall. Aber mit dem Wissen heute hätte ich wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt mich gar nicht operieren lassen, hätte gefragt, den Klaus Eder, der Physio von der Nationalmannschaft, ja, oh, es ist WM-Jahr, ich möchte unbedingt mit, weil ich wäre ja mit dem Rudi Völler, habe ich ja da einen riesen
Korrekt.
Fürsprecher gehabt in der Nationalmannschaft. Und der hätte bestimmt auch lange eine Tür aufgelassen und ich hätte
Ja.
gesagt, operiere mich nach der WM. Aber ich möchte mit zur WM und ich hätte alles dafür getan, um da mitzufahren. Aber den, ja, das habe ich dann in der Kurzschlussreaktion dann letztendlich auch
Ja.
nicht gemacht.
Ja, du hast es vorweggenommen, das war eben auch das WM-Jahr, Südkorea, Japan. Du warst tragischerweise nicht dabei. Wir bleiben noch einmal kurz, bevor wir zum DFB kommen, zu deiner DFB-Zeit, bei Bayer 04. Und jetzt ist es, gebe ich zugegebenermaßen zu, sozusagen ist es ein Sprung nach 2006. Das wird der Zeit nicht gerecht. Das ist aber auch unserer Zeit in dem Fall jetzt positiv geschuldet. Wir haben noch ein paar Themen mehr. Du hast deinen vierten Kreuzbandriss 2006, deinen vierten Kreuzbandriss. Das muss mir ja ehrlich sagen, unfassbar. Also in Erinnerung bei der Recherche habe ich gedacht, vierter Kreuzbandriss, 336 Bundesligaspiele plus so viel UEFA Cup plus so viel Champions League. Unfassbar. Ein absolutes Stehaufmännchen. Und ist aber dramatisch geendet, deine Leverkusener Zeit. Ich glaube, dramatisch ist nicht untertrieben. Ich möchte mal einmal vorlesen. Eine These der Welt aus 2007. Vermutlich würde er den Verein heute nicht mehr auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verklagen, weil irgendwann einfach genug ist und weil er die Frage nach der Moral nicht mehr beantworten kann. Aber die Zeit lässt sich nun mal nicht zurückdrehen. Ginge das, er würde wahrscheinlich nicht nur mit seinem Arbeitgeber, sondern auch mit seinem Körper anders umspringen. Wenn du, das ist jetzt aus der Welt von 2007, wenn du das liest bzw. gelesen hast, mal gleich direkt die Frage, stimmt das? Würdest du das heute anders machen? Also Stichwort die Klage. Du bist damals, hast auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nach deinem vierten Kreuzbandriss geklagt und ich habe viel darüber jetzt gelesen und viel auch gelesen, ja, also wenn die Menschen sozusagen, egal jetzt ob draußen oder drinnen und ob damit verbunden oder nicht, wüssten, was da wirklich abgelaufen ist, dann würden einige anders denken und nicht Jens Nowotny als, ich mag diese Worte gar nicht benutzen, als irgendwie
So
Abzocke
raffgierig,
oder, ja,
raffian
genau.
einfach, ja.
Ja.
Also da muss man ganz klar dazu sagen, ich würde es aus rationaler Sicht heute wahrscheinlich anders machen. Mit Abstand. In der Situation wüsste ich nicht, ob ich nicht gleich reagieren würde, weil es geht bei mir, und das ist das, dass sich jemand, der ein Journalist, darüber erhebt, was ist Moral und was ist, oder was ist für ihn Moral und was ist das Recht. Ja. Also grundsätzlich, ich habe ja den Verein dann verlassen müssen. Ich habe laut dem, was dann gemacht wurde, 100% Recht bekommen. Erstmal das gesetzliche Recht. Und bei dem Moralischen, da ist halt die Frage, wenn dir Sachen zugesagt werden und dann nicht eingehalten werden und im Nachgang du dich einigst und einen Tag später wirst du suspendiert, dann will ich denjenigen, der damals den Artikel geschrieben hat, vielleicht mal gern aufklären über seine moralische Sicht. Das ist mal Nummer eins. Klar, in dieser Phase hat jeder Fehler gemacht, ich auch. Wenn ich wahrscheinlich die Faust in der Tasche gemacht hätte, wäre ich heute noch bei Bayer. Dann hätte gar keiner was mitbekommen. Nichts wäre in die Öffentlichkeit getragen worden, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja fit wieder. Ja, ich durfte bloß nicht spielen. Punkt. Wenn jetzt Bayer gesagt hätte, okay, du kriegst kein Geld, weil Lohnverzahlung ist nicht, du bist jetzt aber fit, du kannst wieder spielen, und ich gesagt hätte, okay, mache ich, dann hätte es keinen interessiert.
So ist es,
Ja.
ja.
Und über Moral kann man natürlich dann auch wieder diskutieren, dass ich dann danach, mein Bayer war zu dem Zeitpunkt 13 oder 14, und dann durfte ich wieder spielen, und wir sind UEFA Cup noch reingekommen, haben 10, 12 Spiele gewonnen und unentschieden gespielt, nicht verloren. Also das ist immer so eine, also wirklich Moral ist immer schwierig, ne, das, darüber zu reden. Aber klar, rational muss man sagen, hätte ich es anders machen können. Mein Anwalt damals hat nur zu mir gesagt, ich war ein buchhalterisches Problem. Und da kann jetzt jemand moralisch oder irgendwie sagen, da muss man erstmal damit umgehen.
Ja, ich fand es auch interessant, wie mit den Zahlen jongliert worden ist. Also auch so, ohne da jetzt in die ganze Tiefe einzusteigen, aber es ist ja auch letztendlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was teilweise, und es war schon, wir sprechen ganz offen, du hast es an vielen Stellen offen gesagt, Stichwort auch Druck erleben im Fußballbusiness, im Fußballgeschäft, da hast du auch gesagt, naja, eigentlich müsste man mir heute mal Druck näher definieren, dann müsste man mal neu definieren. Also wir waren erstmal gesunde Millionäre, denen es auch vor allen Dingen auch gut ging. Und ich habe Druck immer für mich anders wahrgenommen und auch anders definiert. Und da fand ich es schon auch abenteuerlich, wie da mit den Zahlen jongliert worden ist. Weil, um das mal auf den Punkt zu bringen, du hättest von deiner Klasse, von deiner Leistung her, egal wann sie jetzt stattgefunden hat, in all den Jahren durchaus ständig wechseln können, wenn es dir nur ums Geld gegangen wäre.
Ja, also wenn ich damals darauf gepocht hätte, nach London zu Arsenal zu wechseln, dann hätte ich, ich glaube, das Dreifache netto verdient.
Genau.
Also,
So.
das heißt, das, was ich hier brutto verdient habe, ist Dreifache, und das hätte ich dann netto verdient und nicht brutto. Das heißt, das sind ja unglaubliche Zahlen. Aber ich war ja damals schon in Leverkusen raffgierig, deswegen bin ich ja geblieben, weil ich raffgierig war. Das heißt, diese Logik erschließt sich einem ja doch nicht. Und Journalismus ist sehr, sehr beschränkt in seiner, ja, wie soll ich sagen, in seiner Recherche vielleicht auch. Man sucht ja nur in eine Richtung, um dann mit dem Hammer draufzuhauen. Und wenn sich dann jemand über dieses Thema irgendwie äußert, dann kann man auch mal den moralischen rausholen und kann die Krankenschwester als Vergleich herbringen. Und das habe ich auch immer gesagt, wenn man sowas macht, ob jetzt eine Krankenschwester, gerade in der heutigen Zeit, oder ein Schichtarbeiter, oder nimm irgendeinen Arbeiter, egal was, wenn du einen herziehst, dann hast du eh in der Diskussion verloren.
Ja.
Weil da bleibe ich dabei, was du gerade auch gesagt hast mit dem Druck. Ich habe einen Robert Enke kennengelernt, ich habe einen Sebastian Deisler kennengelernt und ich tue mich dann immer schwer. Ich weiß, dass es so Krankheiten gibt, aber ich selbst für mich habe das halt nie so empfunden.
Ja.
Und es ist ja trotzdem, finde ich, immer noch die Ausnahme. Robert Enke ist extrem natürlich die Ausnahme. Sebastian Deisler ist eine Ausnahme, die es schon ab und zu noch gibt. Aber das Gros ist ja gesund, verdient eine Menge Kohle, ist
Ja,
bekannt und ist erfolgreich.
abgesichert,
Jo.
genau, ja. Sag mal, Jens,
Also.
aber an der Stelle, das ist gut, dass du es ansprichst. Und das ist tatsächlich so, also die beiden stehen hier, 2,7 Deisler, 2,9 bekanntermaßen Robert Enke, tragischerweise. Und da habe ich mir so aufgeschrieben, auch das in Verbindung mit dem später, du bist ja dennoch mal in der Spielerberatung so ein bisschen unterwegs gewesen und auch letztendlich dann aber, ja, soll man sagen, enttäuscht auf jeden Fall. Ja, enttäuscht kann man vielleicht sagen. Auf jeden Fall bist du, objektiv war es nicht das Richtige für dich. Du hast also da auch ein Stück weit irgendwie diese junge Generation und vor allen Dingen, die flankiert wird von Vereinen aktuell, von dem Marktgeschehen und auch von den Eltern logischerweise, denn also nicht mehr so ganz verstanden im Sinne von, wir haben es gerade besprochen, Geld, was bietet der Markt eigentlich und so weiter. Meinst du, der Markt braucht mehr Regulation an der Stelle und der Markt muss, wenn man ihn denn irgendwie regulieren kann heute, mehr denn je wieder mehr Vorbild sein, um das nicht so explodieren zu lassen, diese Attitüden und dieses ja, glamouröse Leben sozusagen?
Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe immer gesagt, der Markt, ja, etwas ist so viel wert, wie ein anderer dafür bereit ist zu bezahlen. Das ist freie Marktwirtschaft, das ist ganz normal. Das Kuriose, das ist ja die Schizophrenie in der Gesellschaft. Auf der einen Seite will man, dass die Bauern ordentlich bezahlt werden für 1 Liter Milch, dass das Fleisch gesund ist, dass es das Vieh, bevor es geschlachtet wird, ein gutes Leben hat, dass die Hühner Auslauf haben, bla bla. Und trotzdem rennt man zum Aldi, weil da die Butter halt 72, ich glaube 42 Cent kostet
Ja.
oder 50 Cent oder sowas. Das heißt, du kreidest auf der einen Seite was an und zwar holst du den moralischen raus, aber rennst zum Aldi, weil es da halt günstig ist. So, jetzt ist die Frage, musst du zum Aldi rennen, weil du nicht genug verdienst, weil der Markt wieder genauso ist. Wenn ich mehr Geld bezahlen würde für die Butter,
Ja.
ist ja das blöde, das Geld kommt ja nicht da an, wo es ankommen soll, sondern es bleibt dazwischen hängen.
Ja.
Und deswegen, das wirst du nicht reguliert kriegen. Schalke ist ja ein gutes Beispiel. Die haben gesagt, es gibt ein Salary Cap bei Schalke. Keiner verdient mehr als 2,2 Millionen oder irgend sowas. Ist ja schon mal eine Hausnummer, aber trotzdem.
Ja.
Frage ist, wie lange kann man das durchhalten?
Ja.
So.
Sportlich
Und
gehört.
wenn halt du da einen Spieler hast, der begehrt ist, ein Kai Havertz, kann man immer darüber diskutieren, ist der 100 Millionen wert? Es hat jemand dafür bezahlt. Punkt.
Ja, mir ging es
Damit
ein
juckt.
bisschen darum, weil du hast natürlich gesagt, dass, aber da ist wahrscheinlich, da kommen wir auch an der Stelle richtigerweise, kann man nur mit der eigenen Wahrnehmung auch arbeiten. Ne? Also Sebastian Deisler, zumindest das, was man weiß, hat eben geäußert, dass es unheimlich für ihn, ja, das druckmachend gewesen ist, so der Retter der Nation. Da
Aber
finde
beim Sebastian, aber habe ich immer gesagt, beim Sebastian, den habe ich vor meiner OP in Wales, ich glaube, die erste OP war es, habe ich den getroffen. Da war der nämlich nach seiner OP. Und dann hat er
Ja.
mir das erzählt. Ah, er will einfach nur Fußball spielen.
Ja.
Das war noch bevor, das war gerade da, wo er dann nach München ist. Dann sage ich, ja, warum gehst du dann nach München? Wenn du
Ja.
einfach nur Fußball spielen willst, dann bleib doch da, wo du bist. Da
Ja.
fühlst du dich wohl, da ist alles gut. Und trotzdem ist er nach München gegangen, weil es geht halt auch um viel Geld.
Ja.
Also
Ja.
das ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Und für sich, ich habe einen einzigen kennengelernt, der das wirklich durchgezogen hat. Charlie Mees. Karlsruhe gespielt. In dem Jahr, wir haben gegen Bayern gespielt, der hat zwei Kisten gemacht, überragend gespielt. Dann hat er aufgehört und ist ins Kloster gegangen. So war die Story.
Ja.
Respekt. Bis er hat gesagt, es ist nichts für ihn, er hat aufgehört, fertig. Ja, toll.
Bruder.
Alles gut. Ich habe mit dem Per Mertesacker auch gesprochen, der Per, der dann im Nachgang sagt, vor jedem Spiel hat er sich fast übergeben oder hat sich übergeben, den Druck wollte er nicht aushalten, zack, zack, zack.
Ja.
Dann musst du auch sagen, okay, es ist schwierig, ja, aber wenn ich den Druck nicht aushalten will, dann kann ich auch aufhören. Ist meine Entscheidung. Aber das macht dann auch keiner.
Ja.
Also es ist so
Ja,
ein, es ist schwierig, das richtig rüberzubringen. Für mich ist einfach, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit ist er bereit zu gehen, was ist er bereit zu opfern. Ja. Und ich habe auch noch keinen kennengelernt, der bei einem neuen Angebot gesagt hat, oh nee, das ist mir zu viel Geld.
Ja, gut, guter Abschluss an der Stelle. Wir haben die Begrifflichkeiten da schon für benutzt und das ist eben dann auch wahrscheinlich die Doppelmoral an der Stelle, wo sich jeder auch an die eigene Nase fassen muss.
Ja,
Nicht nur Carsten.
überall. Die
Ja.
letzte Doppelmoral war doch das mit dem Stadion. Da regen sie sich auf, die Fans, dass sie nicht mehr ins Stadion dürfen und wollen boykottieren und DFB boykottieren. Und was passiert? Die Zahlen von Sky schnell in die Höhe.
Ja.
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 Warum sage ich dann, mache ich dann nicht mal ein Statement und sage, ich kündige das
Genau.
Sky-Abo. Ich
Ja.
kündige meine Dauerkarte.
Richtig. Richtig. Genau,
Macht
ja,
keiner.
das hast du völlig recht. Oder den Champions League-Wettbewerb, wo es in der Vorrunde Spiele gibt, die mittlerweile, ich weiß nicht, 6-0 ausgehen und schwindelerregende Ergebnisse dort sind. Ist die Frage, ob man sowas subventionieren möchte und soll oder ob man da nicht das Rad zurückdrehen möchte. Genau wie du sagst, durch Einflussnahme an der Stelle. Und wenn es nur im Kleinen ist. Du bist natürlich nicht nur ein Kind der Bundesliga gewesen, auch ein Kind des DFBs gewesen. Und der DFB wird jetzt, weil wir natürlich auch vor allen Dingen auch über den Jens Nowotny heute noch auf jeden Fall einen kurzen Einwurf machen wollen und müssen, ist der DFB etwas zusammengeraffter an der Stelle. 48 Einsätze, 1996 noch nicht, 97 im April hast du debütiert gegen die Ukraine, WM-Quali, gleich mal eine Vorlage gegeben und Freddy Bobic hat. Genau, das 1-0 gemacht an der Stelle, glaube ich, ne? Und Bierhoff das 2-0, irgendwie so war es. Frage an dich, 96 für Berti in England noch kein Thema gewesen oder war das mal Thema?
Nee, nee,
Nee,
das
das
war
war
noch zu früh.
zu früh. Okay.
98, 98 schon eher. Aber da aus anderen Gründen halt auch nicht dabei gewesen.
Ja, und dann gab es eben 2000, war dann dein Na, im Grunde genommen, das erste Turnier 2000 war auch eine Highlight-Erinnerung, während hingegen das Turnier das nicht so eine Highlight-Erinnerung
Nein.
war. Aber vor allen Dingen möchte ich mal rausnehmen, du hast in super Erinnerung auch den Oktober 2000. Ihr habt in Wembley das letzte Spiel in Wembley gemacht. Zitat, als Didi Hamann die Abrissbirne schwang, im wahrsten Sinne des Wortes, habt ihr 1-0 gewonnen vor 76.000 Zuschauern. Das muss gigantisch gewesen sein, Erinnerung. Naja, und Belgien-Niederlande war ein Tiefpunkt. War das... Sag mal ganz ehrlich, die Posse um Erich Ribbeck und Stielike wirft kurz vorher hin und Horst Rubesch springt ein und so weiter. Aber dieses Teamgefüge, was sicherlich nachher dazu geführt hat, dass ihr euch da ergeben habt gegen Portugal in der Vorrunde, dieses Teamgefüge aus Bayern und Bayern 04 und auch die Posse um Lothar, ist das so rückblickend, dass... was euch da auch so auseinanderdividiert habt, weil ihr habt ja eigentlich ein super Team gehabt, ne? Ihr hattet Welt- und Europameister dabei. Also das war ja nun nicht
Ja,
irgendwie, ne?
genau. Man kann es nicht hundertprozentig betiteln, woran oder warum, dass es dann letztendlich keine Einheit gegeben hat auf dem
Ja.
Platz. Unterschiedliche Charaktere, sagen wir, sei es jetzt der Lothar, ich tue mich ja auch schwer zu sagen, er ist allein schuld. Nee, auf keinen Fall. Es hat halt, wie gesagt, warum auch immer, nicht sollen sein. Andere Situationen gab es ja auch, wo No-Name-Teams, so wie jetzt hier Leverkusen 96, 97 dann plötzlich Zweiter werden und direkt in die Champions League kommen und jeder gedacht hat, hey, was ist denn das für eine Truppe, kennst ja gar keinen von.
Ja.
Und sowas gibt es ja immer. Oder Lautern, die aufgestiegen sind oder abgestiegen, aufgestiegen, Meister. Sowas gibt es immer wieder. Und genauso wie jetzt 2000, 2004 oder 2018, du fragst dich warum. Tolle
Es war auf jeden
Spiele.
Fall ein Teil, ne? Es war ein Teil der Problematik, ne? Dass ihr,
Ja,
ja.
definitiv. Die einzelnen Charaktere, die da waren, die haben, ich sag mal, wenn du halt einen Rückkehrer hast, wie Lothar, der dann sehr dominant ist und
Ja.
andere, die aber sich über die Jahre auch einen Namen gemacht haben, die dann nicht zurückstehen wollten, sondern auch ihre Meinung verkünden und auch nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv
Ja.
gegeneinander. Du hast
Ja.
die Krypten, die du immer hast, aber die
Ja.
dann plötzlich wirklich auch auf dem Platz
Ja.
so Grüppchen bilden. Das hat alles zusammen negativ gepasst, leider.
Ja. Du hast vor allen Dingen aber die DFB-Zeit, und das ist wichtig herauszuheben, nachdem du WM 2002 nicht mitmachen konntest, Kreuzbandriss, EM 2004 seid ihr in der Vorrunde wieder raus. Ich sage jetzt wieder, weil 2000 war es eben auch so. Hast du, und jetzt kommt die Parallele auch zu der Christoph-Daum-Zeit, Stichwort jeden Spieler besser machen, bist du unter Klinsy 2006 mit 32 Jahren, damals gab es viel Kontroversität, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie Lothar 2000, möchte ich meinen, bist du mitgenommen worden ins Sommermärchen. Und Klinsy hat damals ja für sich den Anspruch gehabt, Spieler besser zu machen. Und das hast du an ihm auch ablesen können. Ist das richtig, dass Erfolg auch planbar ist? Ihr hattet ja Erfolg. Zweifelsohne.
Ja, er ist natürlich sehr amerikanisch angehaucht gewesen zu dem Zeitpunkt und hat sehr viel über das Mentale gemacht, über die
Ja.
Motivation. Jogi Löw war so der Taktiker, es hat super funktioniert, es hat harmoniert.
Ja.
Er hat seinen Part gespielt und der Jürgen absolut. Also der hat dich wirklich glauben lassen und dass du Berge versetzen kannst.
Ja.
Er hat es geschafft und deswegen sei er auch da. Das hat, wenn du überlegst, wir haben, also da war ich ja noch nicht dabei, aber das 1-4 gegen Italien, wo auch keiner mehr einen Pfifferling drauf gesetzt hätte. Und da hat er es trotzdem geschafft, aus dieser negativen Situation so etwas Positives entstehen zu lassen.
Ja.
Mit dem ganzen Land, mit
Ja.
der Fanbase, mit den Polizisten, die auch im Sommermärchen da zu sehen sind, mit den Hotelangestellten, mit eigentlich allen, die dazu da waren, um ein tolles Fest in Deutschland stattfinden zu lassen, hat alles super funktioniert. Es hat
Ja.
halt harmoniert.
Ja, und du hast das Spiel um Platz 3, war denn dein erstes und in dem Fall auch dein einziges WM-Spiel, allerdings eben ein ganz besonderes. Es war da quasi auch von Oli Kahn sein Abschiedsspiel, wenn man so möchte. Und ihr habt gewonnen und seid toll verabschiedet worden. Ich glaube, das bleibt für ewig, ne?
Ja, klar, definitiv. Vor allen
Hm.
Dingen, weil es als solche Momente sind mit dem Olli zusammen begonnen in Karlsruhe und Nationalmannschaft. Gut, ich hatte danach noch ein Spiel, aber dann auch letztendlich mit ihm aufgehört in der Nationalmannschaft. Das sind Erinnerungen oder das sind Erlebnisse zusammen, die kannst du nicht einfach wegradieren oder ausradieren. Die hast du. Und
Ja.
deswegen, es war gigantisch.
Eine tolle Zeit auf jeden Fall. Ja, lieber Jens, wir müssen leider das Feld des aktiven Fußballerdaseins etwas verlassen. Wir könnten darüber sicherlich noch länger auf jeden Fall reden, noch viel, viel intensiver und kommen aber positiv gesehen zu heute, zu dem Leben danach. Eine ganze Menge auch dabei, und du hast hier vor allen Dingen ziemlich zeitnah, nimm uns da mal mit, nach Karriereende einen Jugendtraum erfüllt. Vielleicht aber auch schon so ein bisschen parallel zum Karrierenende, so habe ich recherchiert, einen Jugendtraum erfüllt. In dem Fall spielt sich der Mönchengladbach ab.
Ja, Jugendtraum ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber das war damals schon eine Art Jugendspinnerei, nenne ich es jetzt mal. So ein eigenes Restaurant oder eine Sportsbar damals zu haben, das fand ich reizvoll, das fand ich irgendwo cool. Es ist auch etwas, wo man vielleicht fürs Ego sagen kann, boah, ich habe ein Restaurant, weil letztendlich mache ich ja in dem Restaurant selber nichts. Mein Kollege, mein Freund der Paris, der managt das Ganze und das macht er auch jetzt in der Corona-Krise überragend.
Ja.
Bin froh, dass wir da zusammen ja, arbeiten können, aber ich bin eigentlich nur so ein bisschen da, um dort gut zu essen und den ein oder anderen Tipp oder Hinweis mal zu geben, aber jetzt nicht operativ.
Ja, ihr seid ihr einigermaßen hier so ein bisschen raus durch die Zeit denn auch gekommen? Also klar habt ihr auch Angestellte und alles unter dem Schatten der Pandemie. Und ist das richtig, dass ihr da einigermaßen gut durchgekommen seid denn? So wie man das denn kann, in Anführungszeichen?
Ja, natürlich kommt es immer auch darauf an, wie man vorher vielleicht auch ein bisschen gewirtschaftet hat, dass man bei den erstmöglichen Gewinnen nicht direkt alles ausschüttet, sondern vielleicht ein Polster zurücklegt, so was eigentlich jeder auch machen sollte oder macht, so ein paar Rücklagen zu bilden. Und natürlich helfen die staatlichen Hilfen enorm. Und wir haben auch super Glück mit unseren Pächtern. Deswegen das Gesamtpaket. Im Moment ist es ja noch ein bisschen Glück im Unglück. Die Frage ist halt, wie lange, dass man das durchhalten kann.
Ja, und nimm uns da nochmal mit. Ihr hattet auch irgendwie eine Aktion, auf jeden Fall, ich glaube, im letzten Jahr war es Stichwort kostenloses Essen und unser zweiter Teil, das Leben im Heute, sozusagen in der Gegenwart, steht auch ein bisschen unter dem Aspekt, meiner Meinung nach, Dinge zurückgeben wollen und auch Gutes zu tun. Was war das für eine Aktion, das kostenlose Essen? Nehmen wir uns da nochmal
Das
mit.
war eine Idee vom Paris auch, der sagte, okay, alle, die jetzt auch in den Bereichen von den Pflegekräften oder auch die Kindergärtnerinnen, Erzieher haben die Möglichkeit gehabt, kostenlos mittags zu essen. Wobei, soweit ich informiert dann auch bin, ist es leider nicht so angenommen worden. Oder aber, kannst du jetzt auch wieder sagen, zum Glück.
Ja,
Ja,
okay, ja, stimmt.
hätten ja auch 20.000 Leute plötzlich dastehen können.
Ja.
Wenn wir das gar nicht alles bewerkstelligen können, dann wäre es auch negativ gewesen, weil
Ja.
du musst ja schon irgendwo, wenn du schon sowas publik machst, dann auch die Möglichkeit haben, zu liefern. Und ja, es sind. Wir haben auch da wiederum ein Wochenende. Ich meine, heute ist gerade schönes Wetter, es geht aufs Wochenende zu. Vielleicht haben wir da auch Glück, weil wir haben nicht diese wöchentliche Laufkundschaft, sondern liegen
Ja.
eher in einem Park. Und da ist dann am Wochenende, wenn schönes Wetter ist, dann ja mit Kaffee to go oder dann auch immer Waffeln oder was man mal ein Eis auf die Hand, was man
Ja.
so kaufen kann.
Sehr schön. Noch aktiver bist du definitiv zeitlich, glaube ich, auch parallel einzuordnen. Nehmen wir jetzt mal so als Turning Point das Karriereende. Da muss ich übrigens zum Schluss auch nochmal auf wenigstens einen Halbsatz zu verlieren, weil das haben wir im Grunde genommen so ein bisschen verschluckt an der Stelle und sind auf einem Verein da nicht so ganz gerecht geworden. Aber das heute steht vor allen Dingen auch sehr stark in Verbindung mit dem, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns in Köln vor ein paar Jahren kennengelernt und Benefiz, ja, Gala ist jetzt das Stichwort, aber jetzt mal unabhängig davon, Human Brands und mutige Kinder ist ein großer Bereich, für den du dich engagierst. Was steckt vor allen Dingen insbesondere, sag ich mal, hinter dem mutigen Kinderverein als Idee und Aufgabe und warum engagierst du dich dort?
Ja, in erster Linie engagieren, weil es geht um benachteiligte Kinder. Das ist für mich immer ein Grund, nicht länger nachzudenken als nötig. Da geht es immer wieder nur um die Zeit, die man dann aufbringen muss. Mehr ist es ja letztendlich auch nicht. Und Zeit kann jeder irgendwo abknapsen, um Gutes zu tun.
Ja.
Dann kenne ich die beteiligten Personen, die sich um die Projekte kümmern. Denen vertraue ich da auch 100%. Und deshalb ist es für mich dann auch relativ einfach, sich da zu engagieren. Und das
Ja.
sind Projekte, die auch nicht, am Anfang hieß ja das Tapfere Kinder und da war der Fokus auch Thailand.
Ja.
Jetzt sind es die mutigen Kinder und da ist der Fokus tatsächlich in Deutschland und das ist direkt vor der Haustür und da gibt es genug zu tun.
Ganz an vorderster Front mit dir zusammen ist die Gabi Panicke unterwegs und ich möchte dich da an der Stelle nochmal zitieren. Es gibt heute so viele Kinder, denen es am nötigsten fehlt und die vernachlässigt in Armut aufwachsen. Auch hier in Deutschland Bildung, Schutz, Entschuldigung, und Gesundheit sollten aber nicht nur die Privilegien von nur einem Teil der Gesellschaft sein. Und das ist im Grunde genommen das, was, so wie ich dich auch verstanden, im Vordergrund steht. Und da seid ihr jetzt ja seit Jahren und auch ständig innerhalb von Deutschland in verschiedenen Teilprojekten und ja, Arbeiten unterwegs. Das ist richtig, ne?
Genau, ja. Und
Ja.
meine, die Arbeit, die wird natürlich auch in Deutschland leider immer mehr, denn man glaubt gar nicht, wie viele
Ja.
Probleme es da gibt. Und ja, wenn man Fußball spielt, dann ist man im Fokus drin, sagt man so schön, aber es sind auch, finde ich, Ausreden, denn man hat es ja auch gesehen am Joshua Kimmich und am Goretzka, die sich engagiert haben, obwohl sie parallel Fußball gespielt haben und das gar
Korrekt.
nicht so schlecht und das gar nicht so, dass sie da die Zeit dann auch gehabt haben oder hätten, aber sie haben sich engagiert und haben gezeigt, es funktioniert. Und deshalb an sowas kann man sich dann schon ein Beispiel nehmen, um dann ja andere mitzuziehen.
Korrekt, ganz genau. Du siehst dich da als Multiplikator und als nicht nur als Botschafter und Gesicht, sondern vor allen Dingen als Multiplikator, der letztendlich vieles gibt, was jedem eigentlich im Grunde genommen möglich ist. Parallel dazu bist du insbesondere auch in der deutschen Kinderhospizarbeit engagiert. Nimm uns da mit, es ist ja vor allen Dingen, du bist ja nun auch bekanntermaßen selbst Vater. Und wie sehr ist das nochmal so ein für sich isolierter Bereich im Sinne von Emotionalität oder etwas, was dich auch persönlich anfasst oder vielleicht auch stärker anfasst, wenn du dich dort engagierst?
Grundsätzlich engagieren sich die meisten Menschen in Bereichen, ja, ich sage jetzt mal, wo es ihnen besser geht als andere. Sei es jetzt Kinderhospizverein, sei es mutige Kinder, sei es Normalbewegungsstiftung, Sepp Herberger Stiftung, da engagiert man sich in Bereichen. Da einen geht es um lebensverkürzend erkrankte Kinder, die im Normalfall das Jugendalter oder das junge Erwachsenenalter nicht erleben. Im anderen Fall bei der Sepp-Herberger-Stiftung geht es um Knastbesuche, die auch Personen, die auf die schiefe Bahn gelangt sind und probiert die wieder in die richtige Spur, was man selbst vielleicht so als richtig empfindet, zu bringen. Das heißt, auch bei dem Deutschen Kinderhospizverein geht es ja darum, einfach nur da zu sein und mit Namen und Kontakten, Netzwerk zu unterstützen. Weil selbst Hand anlegen ist dann eher schwierig. Da müsste man dann auch wieder einen Kurs ablegen und müsste dann auch wirklich nicht bloß mal in der Woche, sondern wirklich dauerhaft Personen dann auch begleiten, Familien begleiten. Und das ist natürlich schwierig. Die andere Seite, das, was man dann tun kann, das probiert man natürlich. Und die Menschen, die da arbeiten, die sind unglaublich dankbar für schon einen geringen Aufwand, sehr viel zu erreichen ist.
Stichwort auch Besuch ja, insbesondere vielleicht in einem Kinderhospiz. Und da können wir auch die, vielleicht auch die Brücke im Grunde genommen vorwegnehmen. Du hast ja ein Element, ich habe gerade eine Zahl nochmal gelesen, hast ja ein Talent, Element, eine Freude, ein Spaß in deinem Leben, was dich vielleicht auch schon ganz lange über viele Jahre begleitet. Und du nach deiner Karriere auch intensiviert hast. Du bist unheimlicher Brettspiel-Enthusiast, was vielleicht die wenigsten nur wissen. Und auch so, dass man zahlenmäßig von einem Brettspiel-Bestand im Hause Nowotny sprechen kann, der so in die doch, also der im erhöhten dreistelligen Bereich liegt. Und vielleicht auch im positiven Sinne ganz bestimmt, gerade auch in der Arbeit mit Kindern, natürlich mit deinen eigenen, aber auch außerhalb entsprechend ein. Ja, ein Verbindungselement ist. Nimm uns da einmal mit Brettspiele, Spielemessen, Brettspiele. Was bedeutet das dir? Was hat das für einen Wert für dich? Und wie sehr tauchst du auch da drinne ab?
Also erstmal der egoistische Wert ist, dass man sich immer auf was Neues einlässt. Also man muss erstmal das Spiel kennenlernen, muss die Regeln lesen, man muss sie zum Großteil verstehen, was natürlich dann auch darin gipfelt, dass man es im meisten Fall dann auch erklären muss den Mitspielern, weil das ist ja heutzutage das Problem, dass keiner oder dass die wenigsten dann, wenn sie ein Brettspiel vor sich haben, erstmal sich durcharbeiten wollen und die Regeln. Da gibt es auch YouTube-Kanäle, die die Spiele erklären, was auch sehr hilfreich ist, was sehr gut ist. Aber trotzdem für den Kopf finde ich es ganz gut, wenn man Spiele auf dem Tisch hat, die jetzt nicht nur darin münzen, ich würfel, da ist eine Zahl und ich gehe, Mensch, ärgere dich nicht mäßig, einfach eine Runde.
Ja.
Wobei, da war ich auch bei der deutschen Meisterschaft bei Mensch, ärgere nicht dabei, Mensch, ärgere dich nicht
Okay.
dabei. Und ja, es ist dann doch ein bisschen Taktik auch dabei, muss man schon sagen. Und nicht
Ja.
bloß Würfelglück. Und grundsätzlich geht es halt auch um die sozialen Kontakte, zusammen am Tisch sitzen, zusammen gemeinsames Erlebnis haben und im besten Fall natürlich auch Spaß haben. Deswegen sind ja die letzten Jahre viele Kooperationsspiele rausgekommen.
Okay.
Jetzt in der heutigen Zeit natürlich, ich glaube, das Bekannteste ist dann auch das Pandemic von Pandemie, wo
Ja.
es natürlich auch um Viren geht, die die Welt erobern wollen. Und da muss man als Team zusammen agieren. Und das sind natürlich auch Sachen, die dann auch zusammenschweißen über diese Zeit und ein gemeinsames Ziel verfolgen lassen.
Kriegst du deine Familie da immer so mitgerissen, was das Spiel betrifft, oder ist das so ein bisschen tagesformabhängig? Ich habe da so
Nee,
ein.
also letztlich fast, ja, man tut denen immer auch Unrecht, aber fast gar nicht. Unsere älteste Tochter, die würde viel, viel mehr spielen, die ist
Ja.
aber leider nicht hier, sondern die studiert in Karlsruhe. Die würde fast jeden Tag wahrscheinlich mit mir spielen.
Okay.
Jetzt die anderen ist nicht unbedingt ihr Favorit. Deswegen muss man sich halt überlegen, ob man, ja, ich habe ja auch Spieletage, die man organisiert oder einen Spielekreis und ein paar Bekannte und Freunde. Aber Corona-zeitmäßig ist das natürlich auch mau, was da
Ja,
jetzt.
ja. Ja, Stichwort Mau an der Stelle, sportlich. Sepp Herberger Stiftung hast du schon angesprochen. Du bist auch bei den DFB All-Stars dabei. Ich habe nochmal geschaut, wann ihr das letzte Spiel hattet. Das ist nun, glaube ich, korrigiere mich, knapp 1,5 Jahre her, meine ich. Aber schon sonst etwas, was einer Regelmäßigkeit unterliegt, dass ihr als Ex-Nationalspieler zusammenkommt und den DFB oder beziehungsweise auch für gute Zwecke etwas repräsentiert oder unter welchem Motto steht All-Stars an der
Also
Stelle?
das soll jetzt mehr in den Fokus rücken, da die DFB All-Stars aus dem Club der Nationalspieler erwachsen
Mhm.
ist und unter der Sepp-Herberger-Stiftung jetzt so, ich sage mal, das neudeutsche oder neudeutsch-alldeutsche Wort firmiert
Ja.
schon zu machen, dass die DFB All-Stars wirklich als Charity-Truppe zu sehen sind, die Fußballspiele macht, Golfturniere macht, Speaker oder Motivationsreden oder
Okay.
Abendveranstaltungen besucht. Da geht es aber auch wirklich, ist ja das Kuriose, wirklich nur um das Dasein, um die Zeit, die man investiert, damit andere ja ein bisschen auch über Fußball vielleicht philosophieren können, quatschen können, um da dann in einer Spendenaktion oder in einer anderen Aktion Geld zu generieren, um
Ja.
wiederum Projekte zu unterstützen.
Ja. Sehr schön. Kommen wir, Neudeutsch sagt man ja, glaube ich, immer Q&A, in dem Fall einmal mehr oder weniger zügig Frage und Antwort Jens Nowotny. Nee, stopp. Machen wir auch, aber wir machen vor allen Dingen das Jugendbuch. Sorry, wir haben das Jugendbuch vergessen. Lieber Jens, du bist dabei, ein Jugendbuch zu schreiben oder ist es schon fertig?
Nee, leider noch nicht mal richtig begonnen. Das war so ein Traum, aber die Vorstellung ist meistens was anderes, wie das, was letztendlich dabei dann daraus erwächst. Weil ich habe auch Lust dazu, ein Brettspiel zu machen. Bloß ich habe das Glück, dass ich den einen oder anderen Autor dann auch kenne.
Ja.
Und wenn so kleine, also den Klaus-Jürgen Wrede habe ich kennengelernt, der Carcassonne erfunden hat. Und wenn der dann ein kleines Würfelspiel bei uns auf dem Brettspieletag als, ja, als Test mitgebracht hat und das Spiel eigentlich fertig war und ich ihn gefragt habe, wann das rauskommt und er sagte dann zu mir, in 1,5 Jahren, dann denke ich mir, puh,
Ja.
das die ganzen Testrunden, das Verbessern und alles. Also es klingt immer so schön, aber es ist halt harte Arbeit. Ich meine, du musst dann irgendwas entwickeln, dann musst du es in eine Testrunde geben und dann musst du dir das anhören und musst es einarbeiten. Und das ist nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess über mehrere Monate. Und Da geht manchmal auch die Lust flöten, wenn man nicht so tief in der Materie drin ist und eher der Brettspieler ist, wie jetzt der kreative Erfinder. Und so ist es
Das,
beim Buch
ja,
genauso.
das verstehe ich. Von der Idee zum Projekt bleiben wir mal dabei. Du hast auf jeden Fall Ideen im Kopf, im Hinterkopf und sozusagen ein gedankliches Manuskript vor Augen, sagen wir es mal so.
Genau, ja.
Das
Aber das ist bei Ideen hat ja jeder, ne?
Ja.
Aber aus Ideen kann was Gutes erwachsen, wenn man dann handelt.
Ja, sehr schön. Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Ziel und ich glaube ganz fest, dass es auch ein erreichbares ist, dass du es auf jeden Fall hinbekommst. Ja, Frage, Antwort, Jens Nowotny. Wenn du zurückblickst, lieber Jens, an was denkst du sofort, wenn du auf deine Karriere, auf deine Zeit als Berufsfußballer denkst? Was denkst du?
Ja, es war eine absolut geile Zeit. Ich hatte ein Riesenglück, Hobby zum Beruf zu machen.
Würdest du es nochmal jederzeit wieder machen?
Ja, klar.
Auf was bist du stolz?
Tja. Da muss man lange überlegen, weil man dem allen gerecht werden möchte. Stolz, letztendlich. Endlich aktuell wirklich auf unsere Kinder.
Vermisst du manchmal das Rampenlicht?
Ja, klar.
Wie sehr hat dich, und das ist quasi auch nochmal die Flanke zu deiner letzten Station, Dynamo Zagreb, das haben wir verschluckt, oder beziehungsweise habe ich verschluckt, wie sehr hat dich dein Umfeld, Stichwort vor allen Dingen deine Familie, über all die Jahre gestützt, getragen und geerdet? Wie hoch ist der Stellenwert deiner Familie sowieso als Mensch Jens Nowotny, aber auch als Profifußballer Jens Nowotny gewesen?
Also ich für mich kann nur sagen, ohne meine Frau hätte ich das so nie hingekriegt, definitiv nicht.
Ich spiele da nämlich auch nochmal ein Zitat von dir an, dass du gesagt hast, also ja, es war letztendlich nur brutto ein halbes Jahr Dynamo Zagreb und netto auch ein bisschen weniger. Stichwort nochmal Meniskusverletzung und wenig Spiele gemacht. Aber es war für euch als Familie eine sehr bedeutsame Zeit.
Ja klar. Absolut. Aber das waren auch die Zeiten hier, an denen ich verletzt war, weil das sind ganz besondere Extremzeiten. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass man als Fußballer eigentlich normal trainiert und am Wochenende vor Millionenpublikum spielt und das, was du gerade angesprochen hast, Rampenlicht, das bricht plötzlich weg und man muss aufgefangen werden irgendwo. Und das hat meine Frau immer perfekt hingekriegt und hat uns, sage ich jetzt mal, auch vorbereitet auf das Leben nach der Karriere.
Ja, sehr schön. Wie geht es dir heute körperlich? Vier Kreuzbandrisse, Meniskus, Mittelfuß und ich bin vielleicht gar nicht am Ende der Liste angekommen. Wie geht es dir heute körperlich?
Könnte besser und könnte schlechter gehen.
Sehen wir dich nochmal in irgendeiner Funktion, Trainer, Co-Trainer, Funktionär, Sportdirektor, was es alles gibt? DFB, KSC, Bayer 04?
Also man soll nie, nie sagen, offen bin ich für fast alles. Insofern, im Moment besteht kein Kontakt irgendwo dahin, dass man jetzt in so eine Richtung geht. Aber wer weiß, was in einem halben Jahr, in einem Jahr oder so auf einen zukommt.
Und du selber bist auch noch nicht sozusagen gewillt, Trainerausbildung zum Beispiel zu machen.
Nee, Trainerausbildung ist für mich eher schwierig, weil da bin ich vom Typus her, zumindest was im Erwachsenenfußball so los ist, wahrscheinlich der Falsche. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man nicht tiefer irgendwo einsteigt und
Ja.
dann dieses Geschäft von der Seite dann auch kennenlernt.
Wieso bist du vom Typus der Falsche, meinst du?
Ja,
Ja.
das ist eigentlich schwierig, jemandem nicht, oder ich tue mich schwer damit, der Nummer 12, 13, 14 ehrlich vermitteln zu können, warum er nicht spielt. Weil letztendlich unterm Strich heißt es, er ist nicht gut genug für die erste Elf. Und dann immer so rum um den heißen Brei reden und letztendlich weißt du, weil ich war ja selbst Spieler, du sitzt auf der anderen Seite und kannst eigentlich sagen, ja, es reicht halt nicht im Moment. Punkt.
Da kann man an der Stelle, korrigiere mich nochmal, auch kurzer Ausflug sozusagen an der Stelle sehen, wie unterschiedlich du und wahrscheinlich auch zu Recht Spieler- und Trainerdasein einschätzt. Ich habe jetzt gerade extra nochmal so ein bisschen nachgehakt und gesagt, wieso meinst du, du bist der falsche Typus? Weil wenn man Jens Nowotny als Spieler vor Augen hat, Abwehrkante, Kapitänsbinde, kompromisslos.
Ja.
Leader, einer, der vorangeht.
Ja.
Ja. Und dann sagst du, aber falscher Typus eventuell für Trainer da sein. Das meine ich ganz, ganz, ganz positiv. Ich glaube, das ist wichtig, dass es die Einschätzung auch gibt, weil lange Zeit man ja geglaubt hat, ich sage jetzt keinen Namen an der Stelle, wir wissen vielleicht beide und alle Hörerinnen und Hörer wissen, wer gemeint ist, dass ein erfolgreicher Kicker auch einen erfolgreichen Trainer ergibt. Und diese Rechnung ist mitnichten aufgegangen.
Nee, das ist absolut. Also dass es funktionieren kann, das sieht man an Pep Guardiola natürlich, an Jürgen Klopp absolut.
Ja.
Und es drängen ja auch der ein oder andere Ehemalige da in den Bereich rein.
Ja.
Aber ich sage mal so, es schadet nicht, aber das ist, sag ich mal, kein Muss, um erfolgreicher Trainer zu sein. Vor allen Dingen ist es auch nicht so, dass man sagt, ja, ich war Fußballer, also bin ich auch ein Top-Trainer. Das
Gut.
auf keinen Fall.
Ganz genau. Zu welchen Ex-Kollegen hast du engen Kontakt, grundsätzlich Kontakt?
Oh, zum Carsten Ramelow, zum Ulf Kirsten und durch die DFB Allstars ist es schön, wenn man mit Clemens Fritz telefonieren kann oder René Adler. Das ist super nett. Demnächst werde ich mit Benny Hövedes nochmal telefonieren.
Ja.
Freue ich mich auch schon drauf, weil das eine andere Generation ist. Hab zu den ehemaligen Wolle Rolf oder auch zum Guido Buchwald, auch zum Lothar Matthäus einen sehr guten Draht. Also es ist eigentlich schön und das Thema DFB Allstars, das unterstreicht es noch, dass man mehr ja, Kontakt wieder hält, weil das Interessante in der Situation ist ja, dass ich nicht anrufe, um etwas zu wollen oder etwas zu verkaufen in erster
Korrekt.
Linie.
Ja.
Gibt natürlich auch Businessfelder, da schadet es auch nicht, wenn man die Kontakte hat,
Ja.
aber das ist da bei den Allstars natürlich nicht der Fokus.
Ja. Ich hatte dich gerade gefragt, würdest du nochmal Profi werden wollen? Du hast gesagt, ja, auf jeden Fall. Wenn man, und ich weiß, der Vergleich hinkt etwas, wenn man die heutige Situation eines jungen Profis und Profis sich anschaut mit den Mechanismen, die es heute gibt. Würdest du auch nochmal Profi werden wollen?
Ja, klar, weil die Mechanismen haben sich nicht verändert und ich bin ja charakterlich, wäre ich jetzt auch nie, kein anderer. Das
Hm.
heißt, ob jetzt das ganze Instagram-Gedöns und
Ja.
Facebook-Gedöns, ob man das hätte mich nicht anders aufwachsen lassen oder nicht verändert, weil das ist in dir drin,
Ja.
ob du magst oder nicht, ob du dafür der Typ dazu bist oder nicht. Deswegen, selbst heute würde ich sagen, ja klar. Es ist schon, ja,
Ein Geschenk
also
gewesen.
da lohnt sich schon, das machen die Jungs ja auch, auch wenn sie wissen, dass es schwer ist, auf
Ja.
vieles zu verzichten.
Ja. Man grüßt sich, aber man sucht sich nicht, ist ein Zitat von dir auf die Frage Bayer 04. Gibt es Kontakt zu Bayer 04?
Ja, also klar, mein Simon ist ja da und Kies ist da,
Hm.
mit beiden oder gegeneinander haben wir ja gespielt.
Ja.
Dann ist ja immer noch wo ich auch noch aktiv bin, die Traditionsmannschaft von Bayer. Also da ist immer noch Kontakt
Ja.
da, ganz klar.
Okay. Also es ist sozusagen, und das spielt ja so ein bisschen eben auch dein Ende an, da entsprechend. Das ist eben, das war die eine Zeit und heute ist die andere Zeit anstelle. Das kann man
Genau, ja.
einsortieren, ja. Ja, und rückblickend würdest du möglicherweise einen Auslandswechsel eher nochmal machen oder grundsätzlich machen? Habe ich das richtig verstanden? Wenn du
Genau,
noch
ich würde es
mal, ja.
wahrscheinlich sogar früher machen, weil es tatsächlich auch einen selbst weiterbringt. Weil klar kann man immer sagen, in Leverkusen, das war eine gewisse Treue, die wir alle hatten. Also ich bin ja nicht bloß ich, sondern Ulf war ja lang da, Carsten war lang da,
Ja.
auch sehr lange da gewesen und jetzt noch. Man kann es aber auch umdrehen und sagen, okay, es ist bequem.
Ja.
Ja. Da kennst du alles, brauchst dich auf nichts Neues einlassen, bis auf den Trainer. Aber wenn
Ist
deine
gesagt,
Landschaft
ja,
ist
hast ein
auch,
Standing, genau.
zweitrangig, deswegen einfach um was Neues zu erleben, auch für den Kopf, vielleicht auch eine neue Herausforderung, würde ich jedem empfehlen, nach einer gewissen Zeit den Schritt zu wagen. Ich würde allerdings nicht nach einem oder nach 2 Jahren direkt den Verein wieder verlassen. Also das wäre dann auch, ja, meines Erachtens ist es dann zu früh. Aber muss jeder dann für sich selbst entscheiden.
Genau, oder möglicherweise, und das ist natürlich graue Theorie, wir werden es in ein paar Jahren erfahren, ist möglicherweise der Auslandswechsel, wenn denn auch bei manchen angestrebt, so wie bei Kai Havertz, vielleicht dann auch tendenziell zu früh und möglicherweise wäre es nochmal ein hochkarätiger Club in der Bundesliga vorher idealerweise gewesen. Aber das erfährt man im Nachgang dann an der Stelle, ne?
Ist ja immer so. Nachhinein ist man immer schlauer, hätte, wenn, aber. Deswegen muss es auch jeder für sich selbst entscheiden.
Lieber Jens, wir sind am Ende angelangt. Ich habe mit Fug und Recht dich A, intensiver als logischerweise auf der Gala, wo wir uns kennengelernt haben, kennengelernt. Ich habe die Attribute, die ich im Intro benannt habe zu dir, die ganze Zeit gespürt. Ich finde es faszinierend, dieses Bild. Jens Nowotny als Kicker über 2 Jahrzehnte und im Grunde genommen ja, eigentlich habe ich die ganze Zeit die Bilder vor Augen, jetzt ja abgespult haben zu können, aber vor allen Dingen mit dir das Bild genauso klar haben zu können. Ich schätze an dir deine Ehrlichkeit, die sich transportiert und ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden es genauso sehen. Ich schätze an dir deine Bodenständigkeit. Nichts anderes hast du auch als Spieler und als derjenige, der dann logischerweise auch zwangsläufig als Kapitän sich äußern sollte, musste, wollte und durfte, auch immer auch schon als Spieler vermittelt, ob es nun direkt nach dem Spiel war oder vor oder wie auch immer. Und ich glaube, da kann man sich ganz viel von abschneiden. Ich habe auch besser verstanden, warum du schon mal gesagt hast, also es ist keine Dankbarkeit zu erwarten. Und ich habe besser verstanden, was es bedeutet, sich immer wieder selbst zu reflektieren und dadurch auch einen für sich reineren Tisch zu haben. Ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich
Danke auch.
wünsche, danke, ich wünsche insbesondere dir und deiner Familie alles Gute. Wir leben ja in etwas, naja, unausgewogenen Zeiten, aber die Dinge werden sich sicherlich auch bessern, gar keine Frage. Da haben wir Gott sei Dank in unserem Gespräch einen großen Schwenk drum machen können. Da bin ich immer persönlich dann auch für dankbar, weil es dann doch alltäglich ja die Diskussion bestimmt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder begegnen und wenn wir uns austauschen und möglicherweise gibt es sogar eine Projektidee oder. Von Herzen Dankeschön, lieber Jens Nowotny, eine echte Nummer 5, ein Libero und alles Gute für dich und deine Familie.
Ja, ebenso, danke dir.